Bayern 2. Shalom.
Shalom, shalom. Da sind wir wieder. Mir seinen du. Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. In unserem Kalender haben wir heute den 23. Nissan 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer jüdischen Viertelstunde, in unserer Quadranz Yiddishkeit von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Der Alltag hat uns wieder, denn unser Befreiungsfest liegt hinter uns. Gestern Donnerstag war der 8. und damit letzte Tag von Pessach. Auch für die Christen sind die Ostertage vorbei. Und nun zählen wir Juden die 49 Tage bis zu unserem Gesetzgebungsfest Shavuot einzeln ab. 7 mal 7 gleich 49 Tage liegen ja auch zwischen den natürlich viel jüngeren christlichen Festen Ostern und Pfingsten. Wenn man über Pessach und über Ostern spricht, denkt man gerade hier bei uns in Bayern an Oberammergau und seine weltberühmten Passionsspiele. Das ganze Dorf macht mit. Seit bald 400 Jahren, seit dem Jahr 1634, führen die Oberammergauer ihre Passionsspiele auf, in der Regel alle 10 Jahre. Jahrhundertelang sind diese Passionsspiele ein Inbegriff christlicher Judenfeindlichkeit. Doch vor 15 Jahren wurden die Texte grundlegend überarbeitet. Dem Spielleiter Christian Stückel sei Dank. Wie unterscheiden sich nun die Passionsspiele der Jahre 1900, 1970, 1990 und 2010? Dieser Frage ist Theologieprofessor Walter Reinbold nachgegangen. Für sein Buch Oberammergau und die Juden hat er die Texte der Passionsspiele verglichen. Dadurch hat sich auf einen Blick gezeigt, wann, wo und wie die Texte verändert wurden und ob man sich tatsächlich bemüht hat, auf der Bühne des Passionstheaters in Oberammergau die fatale, jahrhundertealte Feindschaft gegenüber uns Juden zu überwinden. Unsere Shalom-Reporterin Sandra Demmelhuber hat mit Wolfgang Reinbold über seine Arbeit und auch mit Spielleiter Christian Stückel gesprochen.
Die nächsten Passionsspiele erleben wir in Oberammergau im Jahr 2030. Das wären dann die 43. Spiele, denn seit fast 400 Jahren führen Einwohner der Gemeinde im Werdenfelser Land alle 10 Jahre ihre weltbekannten Passionsspiele auf. Die Tradition geht zurück auf ein Gelübde der Oberammergauer in der Zeit der Pest. Schon vor 100 Jahren und vor allem nach der Shoah haben jüdische Verbände immer und immer wieder die Darstellung von Juden auf der Bühne des Passionstheaters in Oberammergau kritisiert. Ihr Vorwurf: judenfeindliche Aussagen, Anspielungen, Bezüge, Stimmungen, Bilder und Mehrdeutigkeiten. Was der evangelische Theologe Wolfgang Reinbold bestätigt.
Wenn Sie die 1900er Aufführung heute lesen, merken Sie, das ist ein antisemitischer Text, das würden wir heute jedenfalls so formulieren. Er steckt voll mit allen Klischees der Judenfeindschaft, also sie sind rachsüchtig, geldgierig, durchtrieben, hinterlistig, haben niemals ehrliche Absichten. Selbst wenn sie zu einem Gespräch mit Jesus erscheinen, tun sie es nur, um ihn irgendwie ja hinterrücks zu überlisten, nicht? Also all das steckt in diesen Texten drin.
Schon in den christlichen Evangelien lässt sich erkennen, dass am Tode Jesu am Kreuz nicht die römische Besatzungsmacht verantwortlich gemacht wird, sondern ganz einfach die Juden. Kein Wunder, dass viele Jahrhunderte lang Ablehnung, Verachtung und Hass auf alles Jüdische allgegenwärtig waren. Nicht nur in den Passionsspielen vieler Orten, sondern ganz allgemein in der christlichen Theologie und Kirchenmusik sowie in der bildenden Kunst oder Literatur. In Oberammergau gibt es erst seit den 1960er Jahren erste zaghafte Bemühungen, den traditionellen Text zu verändern, erklärt Wolfgang Reinbold. Für die Spiele im Jahr 1990 werden immerhin die besonders judenfeindlichen Stellen gekürzt. Dennoch dauert es bis zum Jahr 2000, ehe der gesamte Text unter die Lupe genommen wird. Und erst für die Spiele im Jahr 2022 wurde er dann grundlegend geändert. Christian Stückel ist seit 1990 Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele. Für ihn war es schon immer ein großes Anliegen, die Passionsspiele von allen judenfeindlichen Inhalten zu befreien.
Wir haben in Israel jüdische Theologen, die uns Jesus aus jüdischer Perspektive heraus erklärt haben. Für mich war ganz wichtig, dass man kapiert als junger Oberammergauer, was da passiert ist, was da über Jahrhunderte passiert ist, was natürlich auch deswegen passiert ist, weil die Kirche seit 2000 Jahren einen Antisemitismus oder einen Antijudaismus ganz stark in ihre Lehre hineingenommen hat.
Deutlich werden die Änderungen an der Darstellung der sogenannten Pharisäer. Die Perushim waren in der Antike eine der vielen religiösen Strömungen im Judentum. Also nur eine der vielen theologischen, philosophischen und politischen Schulen im antiken Israel. Wenn auch eine sehr einflussreiche. Im Deutschen kennt man die Perushim, also die Pharisäer, als eher zweifelhafte und unnachgiebige Schriftgelehrte. Zweifelhaft deswegen, weil sie oft hingestellt werden als verbohrte und sklavisch am Text der hebräischen Bibel klebenden Fundamentalisten. Dazu der evangelische Theologe Wolfgang Reinbold.
Die Pharisäer haben ja gerade im Deutschen die seltsame Karriere gemacht, dass sie im Duden gelandet sind unter der Bedeutung Heuchler. Und das wird gerade im Bildungsdeutschen sehr gerne verwendet. Nicht? Man spricht dann von pharisäischem Tun und meint damit Leute, die es nicht ernst meinen. Davon war auch der alte Text in Oberammergau voll. Und man sieht an der Redaktion, wie die Pharisäer mehr und mehr verschwinden und inzwischen völlig aus der Szene herausgenommen sind, überall da, wo sie früher die Gegner Jesu schlechthin waren. Und heute treten sie interessanterweise als Einzelpersonen auf. Und diese Einzelpersonen gehören nun zu den Fürsprechern Jesu. Das heißt, sie haben also jetzt Leute aus den Pharisäern, die für ihn reden, vor Gericht, vor der Volksmenge und so weiter und immer für Fairness plädieren.
Die christliche Lehre hat die Juden beinahe 2000 Jahre lang vor allem abgelehnt und verteufelt. Vor allem deswegen, weil im jüdischen Verständnis Jesus von Nazareth zwar ein wichtiger Gelehrter ist, aber eben nicht der Maschiach, also nicht der Messias. Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich die katholische und evangelische Kirche dazu durchgerungen hat, die Ablehnung des Judentums und die Benachteiligung von Juden nicht weiter zu befeuern. Dieser Prozess beginnt sehr zögerlich, nicht mit Auschwitz, sondern erstaunlicherweise sehr viel später. So hält Oberammergau trotz massiver Kritik sehr lange am überkommenden Text ihrer Passionsspiele fest. Erst spät, sehr spät, entschließt sie sich dazu, alle Feindseligkeiten gegenüber Juden aufzugeben. Offenbar hat man die Gefährlichkeit solcher Haltungen eingesehen. Für Wolfgang Reinbold hat dieser mühsame Prozess eine welthistorische Bedeutung. Deshalb hat er sich die Mühe gemacht, die Texte der Passionsspiele von 1900 bis 2010 zu vergleichen. Judenfeindliche Vorurteile und Haltungen zu überwinden, hat auch in anderen Lebenslangen sehr lange gedauert und dauert bis heute noch an. Die Oberammergauer Passionsspiele zeigen, wie es nach langem Ringen doch noch gelingen kann.
Bayern 2. Shalom.
Acht, neun, zehn. Auf Hebräisch sagen wir Schmone, Teisha, Esser. Wir halten fest, acht heißt auf Hebräisch Schmone. Der achte ist demzufolge der Schemini. Genauso, Schemini heißt der Wochenabschnitt, der morgen dran ist, wenn wir morgen Vormittag beim Schabbat-Gottesdienst unsere Tora weiterlesen. Den Wochenabschnitt für diesen Schabbat finden wir noch ziemlich am Anfang vom dritten Buch Mose, also am Anfang vom Sefer Vaikra. In der laufenden Zählung ist die Parashat Shemini der 26. Leseabschnitt. Und er beginnt mit den Worten Vayehi Vayom HaShemini und es war am achten Tag Karam Moshe le Aharon, rief Moses den Aaron Ulevanav Ulezikne Israel, dessen Söhne und die Ältesten Israels. Unser Wort zum Schabbat, zum Leseabschnitt Shemini. Wir wissen, Rabbiner Joel Berger hat einen großen Fankreis, der sich Freitag für Freitag freut auf die Überlegungen von unserem geschätzten Radio-Rebben.
Unsere Parascha für diesen Schabbat heißt Shemini, der achte. Gemeint ist der achte Tag nach den sieben Tagen der Einweihung des Zeltheiligtums des Mishkan. Eine ganze Woche lang wurde der Dienst im Heiligtum vorbereitet, eingeübt und festgelegt. Am achten Tag beginnt er dann regulär. Aus einer besonderen Phase wird Alltag. Die Zahl sieben steht in unserem jüdischen Denken für einen abgeschlossenen zeitlichen Rahmen. Denken wir an die sieben Tage der Schöpfung. oder an die sieben Tage der Woche. Die sieben beschreibt die Ordnung der Welt. Der achte Tag fügt dem nichts Spektakuläres hinzu. Aber der achte Tag markiert den Übergang vom Einmaligen in die Beständigkeit. Was vorbereitet wurde, muss sich nun im Leben bewähren. In dieser Situation tritt der Bruder von Moses, tritt Aaron, erstmals offiziell seinen Dienst als Hohepriester an. Ein wahrlich wesentlicher und bedeutender Moment. Die Tora berichtet uns zudem vom Tod der beiden Söhne von Aaron. Nadav und Avihu bringen dem Herrn ein, wie wir lesen, fremdes Feuer dar, das ihnen nicht aufgetragen war. Die Tora gibt sich hier in ihrer Beschreibung zurückhaltend. Sie erklärt nicht, sie bewertet nicht, sie stellt fest, sachlich und nüchtern. Besonders eindrücklich kommt der kurze Satz: Und Aaron schwieg. Die Tora sagt zum Schweigen von Aaron, der eben zwei Kinder verloren hat, nichts weiter. Vielleicht ist dies ein Ausdruck von Trauer, vielleicht ein Zeichen innerer Sammlung, vielleicht beides. Entscheidend ist, dass keinerlei dramatisches Nachspiel geschildert wird. Der Dienst im Heiligtum geht weiter. Und das Geschehen ist nicht verdrängt und auch nicht vergessen. Im weiteren Verlauf der Parascha verschiebt die Tora ihren Schwerpunkt auf konkrete Regelungen, wie auf Speisegesetze und auf die Unterscheidung zwischen rein und unrein. Das mag auf den ersten Blick wie ein Bruch wirken. Zuerst ein dramatisches Ereignis und dann klare Vorschriften. Gerade darin liegt eine Aussage. Heiligkeit wird nicht über außergewöhnliche Erfahrungen definiert, sondern über verlässliche Unterscheidung im Alltag. Ein zentrales Motiv der Parashat Shemini ist das Maßhalten. Nadav und Avihu handeln offenbar aus religiösem Eifer. Doch sie handeln ohne Auftrag. Ja, die Grenze zwischen Hingabe und Grenzüberschreitung ist schmal. Religiöse Tiefe genügt nicht. Sie braucht Orientierung. Nicht jede gut gemeinte Initiative ist angemessen. An diesem Schabbat sprechen wir den Segen Mevarchim Achodesh, den Segen für den kommenden Monat. Der neue Monat namens Iyar wird angekündigt und mit einem Gebet verbunden. Wir bitten um Leben, Gesundheit, Frieden und Stabilität. Die Bitten sind bewusst schlicht gehalten. Es geht nicht um Außergewöhnliches, sondern um das Tragende. Damit entsteht eine inhaltliche Verbindung zu unserer Parascha. Der achte Tag steht für den Beginn eines geordneten Dienstes. Der neue Monat steht für die Fortsetzung der Zeit in einem verlässlichen Rhythmus. Beides lenkt den Blick auf Beständigkeit. Gerade in einer Zeit, die uns zu schnellen Antworten und starken Gefühlen hinreißen kann, wirkt Aarons Schweigen zum Tod seiner beiden Söhne bemerkenswert. Aarons Schweigen zeigt Zurückhaltung. Nicht jede Regung muss öffentlich werden. Nicht jede Grenze muss überschritten werden, nur weil sie überschreitbar ist. Die Parasha Shemini erinnert uns daran, dass religiöses Leben einen Rahmen und eine Struktur braucht. Spontane Begeisterung ist nicht ausgeschlossen, kann aber die festgelegte Ordnung nicht ersetzen. Heiligkeit zeigt sich im verantwortlichen Handeln, in der Fähigkeit zu unterscheiden und im Bewusstsein der eigenen Grenzen. Der kommende Monat der Iyar liegt vor uns. Wir wissen nicht, was er bringen wird, doch wir beginnen den Iyar mit einem bewussten Segen. Auch das ist ein Ausdruck von Vertrauen. Schemini, der achte Tag, steht für den Schritt vom Besonderen in den Alltag. Mevarchim HaChodesh, der Segen für den neuen Monat, steht für die bewusste Fortsetzung dieses Alltags. Denken wir daran, Beständigkeit ist wichtiger als Wucht und Maß ist eine Form von Heiligkeit.
Jetzt noch in unserem kleinen Shalom-Finale die Lichtzündzeiten unseres Manim. Übrigens, die Zeit für den Erlöser, für den Messias, also für den Maschiach, ist erst dann reif, wenn das ganze Volk Israel nur einen einzigen Schabbat ordnungsgemäß einhält. Manche unserer alten Weisen sprechen auch von zweimal Schabbat richtig einhalten. Also, zur vorschriftsgemäßen und traditionellen Begrüßung des Schabbat müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 19.32 Uhr, in Pilsen bis um 19.33 Uhr und in Straubing bis um 19.35 Uhr. Heiter geht's weiter mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde, also mit einer Kehilla. Regensburg 19.37 Uhr, München, Weiden sowie Innsbruck 19.38 Uhr, Amberg 19.39 Uhr, Hof 19.40 Uhr, Augsburg sowie Bayreuth 19.41 Uhr, Nürnberg 19.42 Uhr, Fürth sowie Erlangen 19.43 Uhr, Bamberg 19.44 Uhr, Ulm 19.45 Uhr, Konstanz am Bodensee 19.47 Uhr, Würzburg 19.48 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 19.53 Uhr. Nu, du sollst gewähn, unser jüdischer Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung. Wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag um kurz nach 14:30 Uhr. In unserem Kalender ist das der 30. Nissan. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am 30. Nissan einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha.